Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Guido Landré, viele Jahre Leiter einer integrierten Sekundarschule in Berlin und Mitbegründer des Projekts Stadt als Schule Berlin. Er wirkt auch als Prozessberater für Schulen bei der Erstellung ihrer Schulprogramme. Als Autor des so aufregenden wie zukunftsweisenden Buches Schule und die Krise der Demokratie zeigt Guido Landré deutlich, was sich ändern lässt und wie. Es ist aber nicht einfach ein weiteres Besserwisser-Programm, sondern eine aus viel Erfahrung und erfolgreichen Entwicklungsprojekten erzählte Geschichte systemisch emergenter Schulentwicklung. Nicht als Gebrauchsanleitung, sondern als Beitrag zum Aufspüren von Gelingensbedingungen, die begründete Zuversicht zeigen und Mut machen. Statt smarter Ziele, die eher lähmen und vom Wesentlichen ablenken. Was bedeutet das konkret? Warum braucht es keine Steuergruppen? Was heißt Leading from One Step Behind? Wie schließt man bewusst einen den gesetzlichen Grundauftrag von Schulen an, um Demokratiefähigkeit in und mit Schule wahrscheinlich zu machen? Wie arbeitet man mit Widerständen statt gegen sie? Fragen im spannenden und inspirierenden Gespräch mit Guido Landré. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, lieber Guido Landré, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass du da bist, und zwar in Berlin, oder?
Ja.
Okay. Guido, du bist und warst lange Jahre Schulleiter und hast unglaublich viel Erfahrung im Mut des Neumachens von Schule. So sag ich es jetzt mal, wenn ich mich da irre. Oder das falsch sage, musst du mich korrigieren. Und du hast, um den Anlass gleich auch nochmal klar zu machen, ein Buch veröffentlicht bei uns im Karl-Auer Verlag mit dem Titel Schule und die Krise der Demokratie, Untertitel, was sich ändern lässt und wie. Wir kommen inhaltlich auf das ein oder andere zu sprechen. Zunächst mal würde ich gerne den Stil, den du gewählt hast, um dieses wirklich wichtige Thema anzugehen, kurz pointieren, du hast den Stil des Erzählens gewählt. Du steigst erzählend ein oder im Fachbegriff Narration. Was ist da passiert und wo kommt es her?
Ja, ich bin natürlich quasi durch meinen Beruf mit viel Fachliteratur konfrontiert gewesen und habe selbst gemerkt, dass die mich nur partiell erreicht. Und insofern lag es nahe zu fragen, okay, was erreicht mich? Und ich bin auch ein Stück weit davon ausgegangen, auch im Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, dass auch die eigentlich kaum noch Fachliteratur lesen. Und ich spitze es jetzt ein bisschen zu. Fachliteratur
gerne.
Liefert Antworten und manchmal haben sie den Stil von Gebrauchsanleitungen. Und ich lese auch nicht gerne Gebrauchsanleitungen. Und so war die Frage, was könnte ansprechender sein? Und da ich seit 35 Jahren Schulentwicklung lebe, das war der Grund, warum ich Lehrer geworden bin, bot sich die Erzählung an, dass ich die Geschichte erzähle. Und die Narration insbesondere, weil die ja auch im Erzählprozess die Geschichte nochmal betrachtet. Also es ist im Prinzip eine Geschichte, die erzählt wird, wie Geschichten erzählt werden. Manchmal hier etwas, manchmal dort etwas. Aber es gibt immer den Blick auch auf die Geschichte und die Reflexion, die ist Bestandteil dieser Geschichte. Und damit das alles nicht zu beliebig erscheint, fasse ich an jedem Kapitelende auch nochmal das, was gesagt worden ist, zusammen. Und es ergibt sich ein Bild, ich würde sagen, eine Art Collage, das passt vielleicht ganz gut, wo auch das erfahrbar und fühlbar wird, worum es in dieser Geschichte geht, nämlich auch um eine schwer greifbare Idee, darauf werden wir sicherlich noch kommen, die man nicht einfach nur sachlich darstellen kann, sondern die man auch beschreiben muss.
Ja, ich danke dir sehr, dass du das so klar gesagt hast, auch für diesen Begriff keine Gebrauchsanweisung. Aus meiner Sicht ist sozusagen der Gebrauchswert, und der ist ja eminent da, sozusagen auf die Weise sozusagen sogar eher gesichert, als wenn es die nächste Gebrauchsanweisung wäre, macht so und dann läuft alles. Aber es steckt da ein Konzept drin. Oder wenn man so will, etwas, was einen, dem du einen Namen gegeben hast, der vielleicht manche abschreckt, aber du kannst es sicher ganz genau entwickeln. Systemisch emergente Schulentwicklung. Das ist eigentlich das, was die Geschichte zeigt, dass das geht und auch, wie das gehen kann. Ja, systemisch emergente Schulentwicklung, Elevator Pitch, wie würdest du das in ein paar Sätzen versuchen, greifbar zu machen, um was es dabei geht und was macht den Unterschied zu vielleicht anderen Modellen?
Ja.
Gerne auch erzählend.
Ich probiere es kurz zu machen, aber es ist natürlich ein Thema, über das ich ein Buch geschrieben habe.
Na klar.
Auf den Punkt gebracht, systemisch heißt, ich gucke mir das Ganze an und weite den Blick. Emergent heißt, es geschehen Entwicklungen, die in dieser Form nicht planbar sind, die aber durch Gestaltung von Gelingensbedingungen Raum bekommen, sich zu entwickeln. Und je komplexer Systeme werden, und organische Systeme sind hochkomplexe Systeme, um die es hier im Rahmen von Schulentwicklung geht, desto wahrscheinlicher werden emergente Prozesse passieren von sich aus. Und es geht hier darum, diese emergenten Prozesse mitzugestalten und zu nutzen für Schulentwicklung.
Also quasi, wenn man so will, gut beobachten, versuchen zu gestalten und gleichzeitig auf sowas wie eine stringente Kontrolle zu verzichten. Kann man das so sagen?
Ja, mehr noch, schon am Anfang. Also bisherige Schulentwicklungsmodelle formulieren sehr schnell Ziele, die smart formuliert werden, spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert. Der Blick wird fokussiert auf Ziele. Und dass diese Ziele akzeptiert sind, heißt, es gibt im Vorfeld in diesem Prozess immer einen gemeinschaftlichen Austausch. Wo haben wir einen Mangel? Wo haben wir Defizite? Wo haben wir einen Entwicklungsbedarf? Wie kommen wir dahin? Und dann wird abgestimmt und es werden mehrheitlich Entwicklungsprozesse beschlossen. Auch da liegen schon die ersten Haken, die nicht funktionieren, weil erstens ist es ein sehr defizitorientierter Blick. Zweitens wird man nie für notwendige Entwicklung Mehrheiten bekommen. Das ist leider eine Erfahrung, die ich im Laufe von 35 Jahren gemacht habe. Das heißt, wenn von diesen Modellen Systeme profitieren, dann sind es in der Regel Systeme, die schon einen gewissen Entwicklungsstand erreicht haben und die für sich entscheiden, wir wollen weitermachen. Das Dritte, die Zielfokussierung, hat den Vorteil, man hat ein Ziel, auf das man losmarschiert, hat den großen Nachteil, dass man vergisst, den Reichtum des Systems mitzunehmen. Weil der Blick fokussiert ist auf ein Ziel und nicht mehr wahrnimmt, was alles im System vorhanden ist und vielleicht dienlich sein könnte für viel umfassendere und nachhaltigere Entwicklungsprozesse.
Ich bin ganz, ganz angetan von diesen Formulierungen und von dieser Unterschiedsbildung zwischen zielfokussiert und damit vielleicht auch problemfokussiert, wie du es angedeutet hast, und umso klarer wird, inwiefern es keine Gebrauchsanleitung ist. Ein Faktor, du hast jetzt von dem Reichtum des Systems gesprochen, der mitgenommen sein will, oder zwei Faktoren, die mir da aufgefallen sind. Wir hatten in Leipzig bei der Buchmesse ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Du sprichst von bewusst aushalten und durchhalten. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man eben genau auf die Emergenzen geht und nicht sozusagen auf diese Ziele. Und ich fasse es zusammen mit der zweiten Frage. Du sprichst davon, dass man nicht unbedingt gegen Widerstände arbeiten sollte. Widerstände kommen, oder das, was so erfahren wird, kommen eh, sondern mit ihnen. Vielleicht dazu ein paar Bemerkungen, wieso das so wichtig ist, dass man aushalten kann und dass man mit Widerständen oder das, was so erlebt wird, anders umgeht, als es vielleicht normalerweise geschieht.
Ja, ich fange noch mal ein kleines Stück vorher an und komme aber auf diese Punkte. Also das Aushalten ist eigentlich in jedem Entwicklungsprozess notwendig, egal wie er gestaltet ist, weil man hat immer Krisen, also jeder Entwicklungsprozess beinhaltet eine Krise, in der das Alte losgelassen werden muss und das Neue aber noch nicht den Wert entfaltet hat. Und in dieser Übergangsphase ist jeder Prozess, jeder Entwicklungsprozess krisenhaft, egal ob individuell oder in einer Gemeinschaft oder in einem Team. Also es ist, vielleicht gibt es es auch ohne Krisen, aber in der Regel muss man da durch. Und hier in diesen Prozessen ist es wichtig, Zuversicht, begründete Zuversicht, Klarheit und auch Mut zu zeigen und zu sagen, okay, unser Aufbruch ist begründet, wir müssen da jetzt durch. Das ist der Weg, auf dem wir sind und so weiter. Der Unterschied allerdings ist hier, es gibt keine Steuergruppe. In den alten klassischen Entwicklungsprozessen wird immer mit Steuergruppen gearbeitet. Und der Name sagt es eigentlich schon, wer lässt sich gerne steuern? Also eine Steuergruppe ist etwas, was für notwendig erachtet wird in der klassischen Organisationsentwicklung, aber viel Widerstände produziert. Insofern ist es wichtig, mit Widerständen zu arbeiten, die am Anfang jedes Entwicklungsprozesses stehen müssen, weil für manche Leute, für Menschen, Teammitglieder wird etwas Bekanntes und Gewohntes, aus dem sie auch eine gewisse Sicherheit ziehen, in Frage gestellt. Und mit denen anfangen zu arbeiten, die sagen, okay, wir sind interessiert, wir machen was. Und das sind in der Regel keine Mehrheiten, sondern Minderheiten. Dafür gibt es auch einen Namen in der Organisationsentwicklung, Innovationsteams. Ja, das sind Teams, die sich auf den Weg machen und sagen, wir probieren das aus als Pilotphase und wir bringen das wieder ein ins Team und ihr könnt euch das angucken und schauen, was daraus entsteht, ob es interessant ist und so weiter. Also es wird ein Prozess begonnen, in dem Teams Räume bekommen, Entwicklungsvorhaben zu beginnen und zu gestalten, die im Rahmen des Auftrags von Schule liegen und für die es im Kollegium einen Einverständnis im Sinne eines Rahmens gibt, nicht im Sinne eines konkreten Vorhabens, sondern der Rahmen sieht zum Beispiel so aus, wir wollen Menschen bilden, die ihren Interessen folgen, die gute Demokraten werden, die Formen von Gewaltherrschaft widerstehen, die und so weiter. Das ist ein großer Rahmen und dafür findet man immer Mehrheiten in Kollegien, weil die natürlich Werte beinhalten, für die von einem großen Konsens getragen werden. Da wird niemand sagen, ich will keine Demokraten in der Schule heranbilden. Vielleicht doch Einzelne, aber in der Regel keine Lehrer. Ne? Und das heißt, der Rahmen muss gesetzt werden in Entwicklungsvorhaben, aber die Vorhaben selbst, die müssen von Minderheiten begonnen werden.
Das ist eine andere Facette von dem, was du Emergenz nennst. Ne? Das sozusagen, es wird von vornherein ein Raum aufgemacht, der zumindest vom Ansatz her nicht unbedingt hierarchisch orientiert ist, ne? sondern sich beobachten lässt und probiert. Ja? Du hast jetzt was angesprochen, Demokraten, und du hast auch den Begriff des Auftrags der Schule schon besprochen. Da will ich jetzt gleich mal reinspringen, um das auch nochmal zu bündeln. Also du hast Einerseits verlässt sich diese Idee darauf, dass es sowas wie eine, wenn ich falsch liege, unterbrichst du mich eh, ein Konsens gibt oder ein Common Ground sozusagen. Schule hat einen Auftrag. Und zum Auftrag gehört auch, dass Menschen da durchgeschleust werden, sozusagen, auch ein schlechtes Wort, sondern eine Zeit da drin verbringen, wo die Hoffnung groß ist, dass die Demokratie gestärkt wird. Was ist deine Erfahrung von dir selber und von denen, mit denen du so gearbeitet hast, zusammen, in Bezug auf die Motivation? Schulauftrag, Demokratie, Lust an dem, was man da macht, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, lese mal kurz vor, ganz kurz, Paragraph 1 Schulgesetz Berlin. Ja? Da steht es, also steht im ersten Paragraphen: Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten, sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und Umwelt zu gestalten.
Vielen Dank für dieses Zitat. Ja.
Ja, so fängt das Berliner Schulgesetz an. Und wenn ich in der Schule höre, und das ist ein Narrativ, um es auch mal anders zu nutzen hier, aber in der Umkehrung, die Gesellschaft verändert sich derartig. Wir haben wirklich Probleme mit unseren Schülerinnen und Schülern, die jetzt hier ankommen, zu arbeiten, weil die Gesellschaft verändert sich so und wir kommen da gar nicht mit. Dann muss ich sagen, die Schule hat einen Auftrag. Und wenn die Gesellschaft sich so stark verändert hat, dann hat die Schule einen Anteil daran. Das passiert ja nicht automatisch, sondern das, was wir jetzt erleben, ist letztlich auch ein Resultat unserer Arbeit. Nicht alleine, aber auch. Ja, und wenn wir uns jetzt genau angucken, was in der Schule passiert und überlegen, welche demokratischen Erfahrungen machen denn die Jugendlichen, wenn die zur Schule gehen?
Ja.
Das ist die Wahl des Klassensprechers oder der Klassensprecherin. Das sind Entscheidungen zum Wandertag. Wobei da die Lehrkräfte sagen, wenn ihr euch nicht einigen könnt, entscheide ich. Passiert ganz häufig bei diesen Diskussionen. Und jetzt mal ein bisschen böse, die Wahl des Mittagessens. Aber es, ja, und das ist eigentlich schon gar keine demokratische Entscheidung mehr. Das ist Auswahl aus einem vorhandenen Angebot. Also gelebte Demokratie in der Schule gibt es kaum. Und es wurde, und das ist nicht neu, es gibt seit 50 Jahren diesen Hinweis, dass das zu wenig ist, um demokratische Bürgerinnen und Bürger heranzubilden. Ja, Professor Edelstein, zum Beispiel Wolfgang Edelstein, hat immer darauf gewiesen, die Aufgabe der Schule ist nicht der Unterricht, sondern das Lernen. Ja, und das war einer, der sich sehr stark eingesetzt hat für Demokratiepädagogik. Und dass er da unterscheidet, zeigt sehr klar, okay, der Unterricht ist auch ein Teil unserer Kultur und der muss demokratisch organisiert werden und nicht in den alten Strukturen des Unterrichts und wie das aussehen kann. Darum geht es natürlich auch in dem Buch.
Ich bleib mal kurz bei dem Thema. Man kann das ja alles nachlesen und muss es auch nachlesen, weil es ist zu viel für ein kurzes Gespräch. Aber ich höre sozusagen innerlich, dass Leute sagen, ja, es will wieder jemand den Unterricht ändern und so weiter und so weiter. Wir müssen aber doch den Unterricht machen und so. So ein, zwei Hinweise von den Erfahrungen in Bezug darauf, was du vorhin von Pilotprojekten gesprochen hast. Und vom Durchhalten. Wie kann man, weil es ja sicher auch Widerstände gibt oder so, vielleicht ein, zwei Tipps, auch wenn sie verkürzt ausfallen würden, was kann diese gemessen an dem Schulauftrag, den du zitiert hast, und dem Bestärkung der Demokratie oder demokratischer Lebensentwürfe in der Schule, was braucht man, um durchzuhalten? Wenn man angefangen hat, in der Schule das wirklich zu schaffen, wie du das ja mehrfach erlebt hast, diese Idee pilotmäßig aufzusetzen. Versteht man meine Frage? Ich weiß nicht.
Ich probiere es, ich versuche es. Was vielleicht deutlich wird, wir haben ja kurz über Schulentwicklung gesprochen und wir haben kurz über Unterricht und Lernen gesprochen. Das sind beides Prozesse, die Analogien aufweisen. Analogien insofern, als dass es Entwicklungsprozesse sind. Einmal ein System, andermal Personen. Aber sie folgen bestimmten, einer bestimmten Regelhaftigkeit. Und diese Prozesse bezeichnen wir langläufig auch als Kultur. Die Kultur ist letztendlich das, wie wir miteinander umgehen und wie wir annehmen, dass es uns allen möglichst gut geht. Das ist ja Kultur. Und auch im Zusammenhang mit Schule wird von Lernkultur, von Schulkultur gesprochen. Und diese Kultur ist letztendlich der Bereich, mit dem man bei Schulentwicklung wie auch mit Unterrichtsentwicklung arbeiten muss. Und zwar im Sinne eines soziokulturellen Verständnisses. Also nicht nur Kultur als Domäne der Künste, sondern Kultur ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben miteinander und so weiter.
Das leuchtet sozusagen, bringt mir eine Möglichkeit sozusagen hinzugucken, was sich entwickeln würde, wenn man darauf guckt und nicht nur sozusagen auf den Fachunterricht, der ja per se notwendig ist, aber auch die Chancen für den Fachunterricht oder für den Erfolg des Fachunterrichts scheinen ja eindeutig größer zu sein, wenn man mit dieser Kulturidee und demokratischen Idee beginnt und die durchhält. Ich glaube, das ist erwiesen, oder? Bei euch, ja.
Es ist ganz klar, dass in dem Moment, wo Lernen freiheitlicher gestaltet wird, auch der Lernerfolg wesentlich größer ist. Das ist messbar. Und zwar, ich denke, wir müssen aber jetzt zu dem Freiheitsverständnis was sagen, weil ich denke, viele Lehrkräfte werden sagen, was soll denn der Blödsinn jetzt? Ja, also darauf haben wir jetzt noch gewartet. Es geht wirklich nicht hier um eine Kritik an Lehrkräften. Die stecken in dem System selbst fest. Es ist letztendlich ein System, dem insgesamt ein Korsett angelegt ist, was aufgemacht werden muss. Und insofern ist dieses Öffnen des Korsetts eine Gemeinschaftsaufgabe. Da steckt die gesamte Exekutive mit drin und nicht nur die Lehrkräfte. Das gehören die Schulleitungen und Schulleitungen dazu, die Schulaufsicht, die Sozialpädagogik. Es gehört im Umfeld die Jugendarbeit mit dazu. Und letztendlich ist es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Das häufig gebrauchte Wort in diesem Fall ist Inklusion. Ein Programm, was ein Wert ist und kein Programm, aber von Schulen häufig als Programm verstanden wird. Inklusion ist keine Technik, sondern Inklusion heißt, wir verzichten auf Aussonderung. Aber wie kriegt man das denn hin? Also die Schulen sind regelmäßig mit diesem Ansatz überfordert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil Inklusion in Berlin und auch anderswo als Integration gelebt wird. Das heißt, man fügt die Schülerinnen und Schüler in ein sehr festgefügtes System ein, probiert den Kompensationsmöglichkeiten und Hilfen zu bieten, aber letztendlich ist die Erwartung einer wechselseitigen Anpassung da. Die Schülerinnen und Schüler einer Regelschüler müssen mit Inklusion umgehen können, die Lehrkräfte und wenn man, das rüttelt sich schon so. Aber es rüttelt sich nicht, weil alles viel zu eng gedacht wird. Und Inklusion wird nur funktionieren, wenn wir den Menschen Räume gewähren, die passend sind. Mhm. Und darum geht's. Lernräume zu gestalten, die passend sind für Jugendliche, Arbeitsräume zu gestalten, die passend sind für Lehrkräfte, weil Lehrkräfte sind nicht Lehrkräfte geworden, um Berge von Klausuren zu korrigieren. Das ist, die sind aus ganz anderen Gründen Lehrerinnen und Lehrer geworden. Ja, also da muss in diesem gesamten System muss sich was ändern. Aber ein System verändert sich natürlich immer dann, wenn die Einzelnen anfangen, etwas zu verändern. Ja, genau. Und das wächst, und zwar über Jahrzehnte. Und deshalb müssen wir auch damit anfangen, weil es wird Jahrzehnte dauern, bis Veränderungen spürbar sind. Aber wir müssen damit anfangen, und zwar die Schulen, weil wir können nicht darauf warten, dass die Politik sagen wird, ach, ändert euch mal. Ja, also das habe ich, glaube ich, in dem Buch auch dargestellt, wie die Exekutive sich immer wieder selbst blockiert. Ne? Mhm. Und es wird kein Politiker sagen, ach, wir schnüren mal das Paket hier völlig auf und fangen Denkenschule völlig neu.
Das folgt ja auch anderen Rhythmen, nur von Wahlrhythmen zu reden und so. Ich finde, das schlägt mir jetzt nochmal die Brücke zu dem, wie wir angefangen haben mit diesem Erzählstil, wie der Zugang geschaffen werden kann zu diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, die ihr gemacht habt, die du ins Buch gebracht hast und verkontextet hast mit diesen politischen Dimensionen, zum Beispiel dem Beginn des Schulgesetzes in Berlin. Es gibt im Buch unter anderem so Points, ja, so Checkpoints habe ich die für mich genannt. Das sind quasi wie so Leitaphorismen, durch die man auch reinkommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das Buch auch so beginnt, dass man sagt, ich gucke mal dahin, was spricht mich davon besonders an und erschließe es von innen und dann lese ich erst die Ouvertüre oder so. Also solche Checkpoints sind, in Anlehnung an das, was du vorhin gesagt hast, wenn personalisiertes Lernen allen Schülerinnen und Schülern die Freiheit gibt, Wesentliches zu entdecken und zu lernen, hat das nichts mit Aussondern zu tun. Da könnten wir jetzt lange drüber reden, wird im Buch ja auch dezidiert gezeigt. Oder auf Dauer lässt sich nichts erzwingen, aber wer einer Idee klar folgt, wird spüren, wie von Fügungen begleitet der Weg sich entfaltet. Und noch ein drittes, ganz kurz. Lernprozesse entstehen durch Betroffenheit. Das sind so drei, die mir so oft, es gibt ganz viele da drin, die sozusagen den Weg in das Buch aufmachen. Würdest du dem zustimmen, dass das hilfreich sein kann, über diese Checkpoints zu gehen?
Ich denke, man kann dieses Buch lesen, je nach Neigung, Zeit und Interesse. Die Checkpoints sind ein schöner Punkt. Die erste Blase zum Beispiel heißt, wesentlich ist das, was dem Wesen der Person und der Würde des Menschen entsteht. Und dieser Checkpoint, ich nehme das Wort jetzt einfach mal, steht da, weil am Anfang die Frage gestellt wird, was passiert eigentlich mit Menschen, die praktisch permanent sich mit Unwesentlichem beschäftigen müssen? Und das erwarten wir von den Schülerinnen und Schülern 10 Jahre lang. Unwesentlich heißt hier in diesem Sinne, es gibt einen Rahmenlehrplan, der ist mit verschiedenen Anforderungen gefüllt. Und die Lehrkräfte setzen aus diesem Rahmenlehrplan mehr oder weniger das um, was sie für interessant und wichtig erachten. Und die Schülerinnen und Schüler haben sehr eingeschränkte Mitgestaltungsmöglichkeiten. Es sind in einem Rahmenlehrplan mehrere Fächer nebeneinander gestellt. Die Hälfte der 30 Fächer, der 30 Lehrerwochen Unterrichtsstunden, also Dreiviertelstunden, sind Einstundenfächer. Ja. Und ich rechne mal jetzt kurz ein bisschen. Also Schülerinnen und Schüler haben über 30 Stunden Unterricht in der Woche, davon die Hälfte Einstundenfächer. Ein Schuljahr hat ungefähr 39 Wochen. Also die haben über ein Schuljahr verteilt 39 mal eine Dreiviertelstunde, wo sie sich mit einem Thema beschäftigen. Das macht die Hälfte des Unterrichts aus. Ja, was soll denn in dem Format sinnvoll gelernt werden? Alleine, wenn man sich die Organisationsstruktur anguckt. Und insofern die Frage, halte ich für höchst berechtigt, was passiert mit den Schülerinnen und Schülern, die in diesem System drinstecken, wo dann gesagt wird, ihr müsst es aber lernen, wir schreiben eine Arbeit und, oder einen Test und die Schülerinnen und Schüler schreiben alle 2 Wochen mindestens irgendeine Arbeit und einen Test, auf den sie sich vorbereiten. Und ich habe die Geschichte von meinem Enkel auf der Leipziger Buchmesse erzählt, der sagt, ja, was soll ich denn machen? Ich bereite mich alle 2 Wochen auf eine Arbeit vor und dann auf die nächste Arbeit und dann auf die nächste und dann vergesse ich das aber auch wieder.
Na klar.
Und das ist ein systemischer Fehler. Die Schülerinnen und Schüler erleben das aber als persönliches Versagen.
Okay.
Und was passiert mit diesen Menschen? Kommen da wirklich Menschen bei raus, die mit Freiheit umgehen können? Die aufrechte Demokraten sind und sagen, wir treten für dieses freiheitlich-demokratische System ein, wenn die so 10 Jahre lang gelernt haben? Also da gibt es einen Widerspruch. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Und wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann und dass es dringend notwendig ist, auch für unsere Gesellschaft diesen Widerspruch aufzulösen, wird in dem Buch deutlich. Das Zweite, was natürlich auch immer deutlich wird, die Schülerinnen und Schüler lernen so nichts, weil wir wissen, heute Lernen funktioniert völlig anders. Und das beklagt die Industrie, das beklagt das Handwerk und so weiter. Die Schüler kommen aus der Schule und irgendwie so richtig mitbringen tun sie nichts oder zu wenig. Und das Dritte, was wir hier noch gar nicht besprochen haben, ist die Bildungsgerechtigkeit. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht und die Schule steht unter der Aufsicht des Staates. Und der Grund, warum man das in Deutschland so regeln wollte und auch geregelt hat, ist der Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten.
Okay.
Das ist der Grund. Und Deutschland wird immer wieder kritisiert, dass diese Bildungsgerechtigkeit überhaupt nicht in Deutschland existiert. Dass zum Teil 5 Lernjahre zwischen gleichaltrigen Schülern liegen. Also das heißt, wir haben Schülerinnen, die in der 10. Klasse sind, auf dem Lernstand eines 5. Klässlers sich befinden. Bis zu 5 Jahren Unterschied. Ja? Und diese Bildungsgerechtigkeit, die wird in diesem Buch auch angeschnitten natürlich, die setzt sich auch fort. Es gibt ein fürchterliches Wort, bildungsferne Elternhäuser. Wer so eine Worte erfindet, was heißt denn bildungsferne Elternhäuser?
Ja.
Also, wenn man sagen würde, schuldistanzierte Elternhäuser, läge man, glaube ich, richtiger. Und man vergisst häufig, dass Eltern auch eigene Schulerfahrungen gemacht haben, die restriktiv oder ähnliches waren. Und das setzt sich natürlich in den Generationen fort. Es wird also nicht reichen, dass wir nur mit Schülerinnen und Schülern arbeiten und dann ein Ganztagssystem probieren zu machen und sagen, wenn wir uns nur ausreichend mit den Schülerinnen und Schülern beschäftigen, dann klappt das schon. Sondern irgendwie müssen die Eltern in Schulen mitgedacht werden, wie auch die gesamte Gesellschaft. Und wir sehen dieses, es ist ein kulturelles Thema, ein soziokulturelles Thema, was weit gedacht wird, wo wir als Einzelne im Prinzip unsere Haltung verändern. Darum geht's, dass wir die Haltung verändern und die Dinge neu bewerten und anders betrachten. Und dann wird sich auch eine Gesellschaft verändern. Ja? Und das ist ein Buch, und deshalb habe ich auch gesagt am Anfang Collage. Es entwirft ein großes Bild mit vielen Facetten, Anregungen, aber keine Gebrauchsanleitung. Aber ich denke, es wird trotzdem viele Anregungen geben, wo man sagt, oh, hier kann ich etwas anders machen und hier werden wir was verändern. Und man wird sehen, dass in diesem Gesamtsystem sich die Ideen zu einem Ganzen fügen, wenn es gestaltete Räume dafür gibt und eine entsprechende Kultur entsteht. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ob wir darauf auch nochmal eingehen können. Ich habe auf meinem Zettel hier noch mitgeschrieben, Schulleitung war zum Beispiel am Rande nochmal angeschnitten. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Du nimmst jetzt sozusagen die Karl-Auer Sounds of Science Schlussfrage vorweg. Was ist denn nicht besprochen worden, wo du gedacht hast, da wird gerne drüber reden? Und dann hast du jetzt die Chance, gerne noch auf jeden Fall. Und ich will dazwischen nochmal schieben, zusammenfassend, das, was du alles angesprochen hast und berührt hast, das finde ich in dem Titel wunderbar zusammengefasst. Schule und die Krise der Demokratie. Und dann, was sich ändern lässt und wie. Nämlich keine Gebrauchsanleitung, aber Erfahrung. Ja? Mhm. Aber gerne noch zur Schulleitung. Das finde ich, ist für viele sicher ein interessantes Thema.
Ja, also ich war ja selbst 20 Jahre lang gut Schulleiter und habe also Schulentwicklungsprozesse sowohl angebahnt als auch moderiert, als auch begleitet und so weiter. Ich habe einen Begriff kennengelernt, den ich sehr passend finde, von Insu Kim Berg. Insu Kim Berg ist eine lösungsorientierte systemische Therapeutin, die den Begriff geprägt hat, leading from one step behind. Und das beschreibt das sehr gut. Also viele haben ja mit dem Begriff Führung so verbindet die Idee, da geht einer vorne weg und alle anderen gehen hinterher. Und Insu Kim Berg hat gesagt, nee, also das geht um was völlig anderes. Ihr habt einen bestimmten Auftrag, den ihr füllt und ihr beschreitet diesen Weg gemeinsam. Hm. Und eure Rolle ist dabei, die Gelingensbedingungen förderlich zu gestalten. Aber den Prozess, den geht jeder Einzelne oder den gehen wir auch gemeinsam. Und in diesem Kontext müsst ihr euch bewegen. Und die verbindende Kraft, dazu gibt es inzwischen auch schon viele Literatur, ist Resonanz. Also Resonanz ist im Prinzip das, was Fügungen vorbereitet. Und Fügungen wiederum sind das, was Emergenz erzeugt. Also es ist ein System, wo es darum geht, dass Resonanzräume entstehen. Und das sind erstmal vielleicht relativ wenige, aber es wächst. Und das ist was völlig anderes als Steuern, weil durch Resonanzbeziehungen wird eine Fülle und ein Reichtum erzeugt, den man überhaupt nicht in Steuerungsprozessen entstehen lassen kann, weil viele Dinge, ich beschreibe einzelne Beispiele, sind gar nicht vorhersehbar. Das ist das Kennzeichen der Emergenz. Also dass bestimmte Entwicklungen, und zwar in ihrer Reichhaltigkeit, entstehen, die nicht planbar sind. Und letztendlich können in komplexen Systemen, also treten immer Emergenzen auf, das geht gar nicht anders. Und diese Emergenzen nutzbar zu machen und zu gestalten, das ist systemisch notwendig. Und es ist auch noch notwendig, einen Unterschied zu machen zwischen organischen und mechanischen Systemen. Ich vereinfache es. Die Systemtheorie ist wesentlich komplexer. Aber dieses Systembeispiel macht es nochmal deutlich. Mechanische Systeme funktionieren nach Regeln und müssen gesteuert werden. Organische Systeme sind lebendig. Die können nur in einem bestimmten Maße gesteuert werden. Also jeder weiß, wenn er sich selbst betrachtet, wie viel Einfluss man auf eigene Entwicklung hat. Ja? Und wenn man jetzt sagt, wir wollen organische Systeme steuern, das funktioniert nur sehr, 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 sehr eingeschränkt. Man kann bestimmte Prozesse in gewissen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, aber je komplexer diese Systeme werden, desto schwieriger wird es. Die Meteorologie kann das Wetter für 5 Tage relativ sicher vorhersagen, aber dann hört es auf. Und da haben auch kleinste Einflüsse eine große Wirkung. Also aus der Meteorologie kommt zum Beispiel der Schmetterlingseffekt in der Chaostheorie. Das ist so entstanden, dass früher die Computer keine großen Rechenleistungen hatten und ein Meteorologe sagte, der Wettermodelle durchrechnen wollte, okay, ich lasse mal von den neun Kommastellen hier drei weg oder sechs. Ich nehme hier die Zehntausendstel, Tausendstel und so runde ich auf. Also und ich rechne nur noch mit drei Stellen hinterm Komma. Und der hat, also das sind kleinste Größen und der hat festgestellt, dass die Wettermodelle völlig andere Ergebnisse hatten. Trotz kleinster Änderungen in den Nachkommastellen, die eigentlich überhaupt keine Auswirkungen hatten. Und da entstand dieses Bild, der Flügelschlag eines Schmetterlings in, was weiß ich wo, Asien, erzeugt einen Hurricane am anderen Ende der Welt. Ja. Und deshalb, also auch hier, man verliert den Mut und sagt, was kann ich als einzelner Mensch denn Einfluss nehmen auf solche Systeme? Ja. Jeder Mensch hat eine Wirkung und das Handeln hat Auswirkungen. Und es ist wichtig, dass wir unsere Haltung und Einstellung entsprechend auch wahrnehmen und auch anpassen. Denn das ist der Weg, wie sich also auch Schule verändern und entwickeln wird. Ja.
Guido, ich finde, das war ein unheimlich gutes Schlusswort aus meiner Sicht. Sozusagen, das Gespräch geht ja weiter, also zwischen uns hoffentlich sowieso, aber auch zwischen Leserinnen und Lesern und dir und anderen, die beteiligt sind daran, diese Entwicklungen zu befördern. Ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es unheimlich lehrreich wieder und man kriegt ein Bild sozusagen, worauf man sich einlässt, wenn man sich auf Komplexität einlässt, aber nicht vor ihr einknickt, sozusagen. Vielen Dank für das Gespräch, Guido. Auf bald und danke auch im Namen des Verlages und vieler Leserinnen und Leser fürs Buch.
Ja, ich danke herzlich für den Raum und bin gerne weiterhin auch da und ansprechbar.
Sehr gerne, danke.
Guido Landré bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und es gibt im Magazin noch mehr Podcasts, zum Beispiel der Heidelberger Systemischen Interviews oder Fritz B. Simon mit Formen Reloaded, Timo Noller mit Blackout Bauchwellen kein Bock, Lina Nagel mit Cybernetics of Cybernetics und. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website karl-auer.de, gucken im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin natürlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.